Mein lieber Tobi.
Ja.
Man möchte es nicht meinen.
Ja, dass wir wieder zusammenfinden. Das ist ja
5 Monate.
Ja, aber es kam mir vor, als ob es gestern gewesen wäre, dass wir ausgestiegen sind in die Sommerpause.
Ist es so?
Nee. Das habe ich jetzt einfach nur mal als Floskel gesagt. Es kommt mir wirklich ewig her. Als hätten wir in einem anderen Leben zuletzt diesen Podcast gemacht. Es ist aber auch viel passiert.
Es ist wahnsinnig. Es ist so viel passiert.
Hashtag, es ist viel passiert.
Ich wünschte, wir hätten die Zeit, drüber zu quatschen.
Ja, haben wir leider nicht.
Deswegen gehen wir direkt rein in die Sendung.
Hallo ihr da draußen, we are back, baby. Oh Gott, are we back. Selten war gute Laune grundloser als heute. Beziehungsweise selten war es wichtiger, grundlos gute Laune zu haben. Und wir geben uns heute allergrößte Mühe, euch eine besonders grundlos gut gelaunte Folge zu liefern. Wir, das bin ich, Tobias Mann, und der weltgrößte Zweckoptimist und Diplom-Gute-Laune-Bär, Philipp Simon.
Küsschen auf die Stirn. Ja. Aber ich, ehrlicherweise, man hat schon gemerkt, dass dir, also ich bewundere das ja immer wieder, das Positive an dir.
Ich
aber
auch.
Ich finde, man hat gerade auch so ein bisschen an deinem Gesicht gesehen, wie schwer es dir fällt. Also ich finde, das war so eine latent, verzweifelt, aggressive Positivität. Die kennt man sonst eigentlich nur morgens um 5 aus dem Frühstücksradio. Das war so der Vibe, den du gerade hattest. Du wusstest.
Der Morning Tobi und der Morning Philipp.
Das war der Morning Tobi. Du hattest die Mission quasi, ich möchte noch etwas Positives in die Welt schicken, und dafür schätze ich dich auch, aber seien wir ehrlich, wir sind doch komplett am Arsch.
Nee, es ist, aber du hast, Morning Show stimmt so ein bisschen. Das ist das Feeling. So hallo Leute, 5.20 Uhr und wir sind alle gut drauf. Flachsrakete. Ja. Aber bevor wir loslegen, sollten wir erstmal klären, was hier bei uns passiert ist in den letzten Monaten.
Ja, wir müssen
Monaten.
Uns, oder vielmehr ich muss mich ja so ein bisschen erklären und vor allen Dingen auch entschuldigen, dass diese Sommerpause so lange gedauert hat, 5 Monate.
Ja, aber jetzt warte mal, ich hab doch einen ganzen Fragenkatalog vorbereitet.
Ach so.
Ping-Pong. Philipp, was ist denn los gewesen in den letzten Monaten?
Ich wünschte, ich könnte drüber reden. Ich war krank. Also machen wir es ganz kurz. Ich war krank, und zwar im Prinzip.
Eigentlich nicht zum Lachen. Nicht zum Lachen. Ja.
Es war auch nicht schön, aber es ist immer ein Grund für grundlos gute Laune. Ich war krank, und zwar ab Ende Juni. Am Anfang dachte ich, das ist eine Erkältung, Infektion. Das war dann auch so die allgemeine Theorie. Und dann wurde es immer schlimmer. Dann war ich irgendwann im Krankenhaus. Dann kam raus, dass es eine Autoimmunerkrankung ist. Das war ein akuter Schub. Der hat sich dann über viele Wochen sehr hart und schlimm gezogen. Und jetzt bin ich dabei, so langsam wieder quasi in die Realität zurückzukriechen. Und das funktioniert. So ein paar Lackschäden sind geblieben. Und jetzt muss man schauen, wie es sich weiter entwickelt. Also ich bin, sagen wir mal, ich bin frohen Mutes, aber ich merke schon auch, dass das insgesamt schon auch Spuren hinterlassen hat.
Und jetzt erklär mal, lieber Philipp, wie heißt denn diese Autoimmunkrankheit? Vielleicht ist da draußen ja jemand, der ein ähnliches Problem hat?
Du meinst eine Selbsthilfegruppe? Das ist vielleicht gar nicht so eine, ist vielleicht gar nicht so eine doofe Idee. Und zwar, ich habe Sarkoidose.
Ist selten,
das
ne?
Das ist tatsächlich, ja, da musst du im Wettbüro ganz vorne stehen, um die zu kriegen. Die geht auf verschiedene Organe. Bei mir ist es jetzt mit die Lunge, die ist aber nicht so schwer betroffen. Das, was mir am meisten Probleme macht, sind Gelenke, also Laufen, Gehen, Hände, rheumatische Schmerzen. Das heißt, der Geist und Körper bei mir versuchen sich gerade wieder so ein bisschen anzufreunden und quasi wieder öfters auch mal gemeinsame Sachen machen, während sie wahrscheinlich in den letzten Monaten öfters auch mal dann eher gegeneinander gearbeitet haben.
Ja, und man muss den Leuten auch, glaube ich, mal erklären, Menschen wie wir, die wir ja Bühnenmenschen sind und eben auch Verpflichtungen auf der Bühne haben, sind dann in solchen Situationen immer damit konfrontiert, dass sehr langfristige Verträge dann halt durch diese kurzfristige Problematik nicht mehr eingehalten werden können.
Ja.
Das heißt, du bist bei den Mitternachtsspitzen auch jetzt erstmal, hast du pausiert, richtig?
Genau. Ich habe jetzt zwei Sendungen pausiert. Jetzt im November bin ich wieder dann dabei, ab November. Ich musste einen Auftritt in Dortmund absagen. Der war lange ausverkauft. Da haben wir uns sehr drauf gefreut. Das war im Oktober. Es war aber schlichtweg nicht möglich. Es geht dann nicht.
Im wunderbaren Spiegelzelt war das, ne, damals.
Entschuldigung?
Im wunderbaren Spiegelzelt war das ja gewesen, oder?
Ja. Beim Horst Hanke Heinemann.
Liebe Grüße an der Stelle, der jetzt auch das Zepter übergibt an eine neue Generation, habe ich gerade gelesen, ja. Und aber er macht da eine fantastische Arbeit. Jemand, der mal in Dortmund ist, es gibt der Gründe, in Dortmund zu sein, natürlich einige, wenngleich ich als Mainzer sagen muss, nicht ganz so viele wie natürlich in Mainz zu sein. Aber das Spiegelzelt ist auf jeden Fall ein guter Grund, in Dortmund ein wenig Zeit zu verbringen. Und da hättest du gespielt mit deinem Bühnenkollegen Herrn Brindöpke zusammen, oder?
Richtig, Professor Dr. H.C. Martin Brindöpke. Ja, wir hatten uns
Grüße an der Stelle.
Aber es hat dann nicht geklappt. Da sind dann Sachen, die muss man absagen. Das ist quasi, ja, das macht einem die Zeit, in der man krank ist, auch nicht unbedingt immer einfacher, weil es natürlich dann immer auch ein gewisser Druck ist oder dass man sich dann denkt, Mensch, das ist so schade und das ist dann schwierig nachzuholen und zu wiederholen und man weiß dann nicht, wie lange das dauert. Es ist komplex in unserem Beruf, aber krank ist krank.
Ja, das, aber also, sich das selbst einzugestehen, ist ja auch nicht ganz leicht.
Nein.
Also man überlegt ja jedes Mal 50.000 Mal, kriege ich es nicht vielleicht doch irgendwie hin.
Ja.
Und das muss man uns bitte auch da draußen glauben, weil manche unterstellen einem ja so ein bisschen so, also natürlich gibt's viel Verständnis auch bei Zuschauerinnen und Zuschauern, keine Frage, aber es gibt so den einen oder anderen, der denkt, naja, so leichtfertig abgesagt, so das macht man eigentlich nie. Also bei mir ist zumindest so, ich kämpfe Leute, jedes Mal mit mir.
Ja, es gibt natürlich Leute, die denken, ja, die zwei Stunden am Abend hätte er ja wohl hinkriegen können, aber dass da natürlich ein ganz anderer Rattenschwanz noch mit dranhängt und dass es eben nicht die zwei Stunden am Abend sind, sondern dass dazu Vorbereitung, Anfang, all diese Sachen noch dazugehören. Und natürlich, also welcher Freiberufler sagt freiwillig Möglichkeiten ab, um letztendlich sein Gehalt zu verdienen?
Ja, einer, der es nicht mehr braucht. Das ist natürlich bei dir der Fall. Du hast ja die zwei Inseln,
Genau. Ja,
und diesen ganzen Fuhrpark und was du nicht alles und dieses Bürogebäude. Ich habe jetzt einen
Fuhrpark an Rollatoren.
Wirklich?
Nein. Aber ich finde es schön, dass du es mir zutraust. Ich finde es schön, dass es mir zutraust.
Nee, habe ich gedacht, dass du hier.
Ja, es sind ja eher die Gelenke, die dann auch schmerzen bei der Sarkoidose.
Das hast du ja alles
erzählt. Das ist ja dieses Rheumatische, was ja dann auch lange Zeit so war, dass ich dann wirklich erstmal quasi auch so gehen und all solche Sachen mehr oder weniger wieder neu anfangen musste. Also es waren beschissene Monate, um es abzuschließen. Sarkoidose ist eine unschöne Krankheit, aber meine Perspektive sieht ganz gut aus und jetzt sind wir wieder da, alle zwei Wochen. Und es ist, glaube ich, auch höchste Zeit, dass wir wieder da sind, denn mein Eindruck ist, in den 5 Monaten ist es draußen auch nicht besser geworden. Ich meine, was hast du denn in den letzten 5 Monaten gemacht?
Ich habe in den letzten 5 Monaten tatsächlich auch so ein bisschen was gemacht. Ich habe die Premiere eines neuen Programms jetzt feiern dürfen. Im Unterhaus in Mainz, für das ich jetzt mal ganz uneigennützig hier in diesem Podcast Werbung machen möchte. Ich hörte, es wäre ganz gut und die Leute hätten Spaß gehabt. Also kann ich nur jedem empfehlen, wenn ich irgendwo spiele, kommt doch mal vorbei. Also ich freue mich über jeden Gast, der sich Real Fake, mein neues Coverprogramm, anschaut.
Ja, ich muss es natürlich auch noch sehen, weil ich war natürlich sehr fasziniert. Wir haben natürlich in den letzten Monaten auch immer wieder telefoniert und ich war davon so fasziniert, wie ruhig und gelassen du auch an so eine Premiere rangehst. Also auch wie so das Entstehen von einem neuen Programm bei dir einfach auch so wirklich, kann man schon sagen, stressfrei und sehr entspannt durchläuft.
Oh Gott. Nee, du hast es ja erlebt, also ich bin ein Wrack. Ja, emotional, geistig, seelisch, es ist alles, da ist alles dabei.
Wie geht's dir denn gesundheitlich? Ich meine, wir sind jetzt in dem Alter, da kann man, vielleicht machen wir einfach auch dem nächsten Gesundheitspodcast.
Warum denn nicht?
Ja.
Der Mann Mitte genau. Ende 40,
ja.
Das ist ja so das, was man dann irgendwann auch, dass man das Apothekenblättchen dann auch beginnt, interessiert zu lesen ab einem gewissen Zeitpunkt, weil man sagt, guck mal da, das bin ja ich.
Ja, also und dass wir einfach irgendwann auch da sitzen und die Farbe vom Morgenurin diskutieren. Ja. Es ist alles möglich. Aber wie geht's dir denn jetzt gesundheitlich?
Du, ich bin etwas geschafft, weil für mich natürlich auch gerade so ein Premierenwochenende, das jetzt gerade hinter mir liegt, mit einer gewissen besonderen Drastik verbunden ist, weil ich ja auch furchtbare Bühnenangst habe. Also ich habe ja Lampenfieber Deluxe. Das erzähle ich ja auf der Bühne tatsächlich auch nach deinem Hinweis. Also wir hatten telefoniert und ich habe dir ja geschildert, wie es mir geht. Und dann hast du gesagt, hier Tobi, das ist eigentlich so so interessant und lustig und spannend, was du da gerade erzählt. Erzähl das doch auf der Bühne. Und deinem Rat folgend gehe ich da auch so ran und bin mal ganz real an diesem Abend und nicht fake.
Das heißt, während ich also quasi im Bett gelegen habe, hast du gearbeitet.
Ja, aber
ich finde, das ist eine Arbeitsverteilung, die können wir uns auch für die Zukunft merken.
Ja, so machen wir
das. Ich finde die, Ich finde ihn nicht ganz unsympathisch.
Ja, so. Aber ich mache jetzt mal eine Bombenüberleitung, ja. Philipp. Und zwar basierend auf dem, was du geschildert hast über deinen Gesundheitszustand. Du musstest wieder auf die Beine kommen und sozusagen mit neuer Energie diese Realität jetzt in Angriff nehmen.
Ja.
Und das verbindet dich ja mit der Regierung in Deutschland. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin im politischen Geschehen, dass sich heute nicht nur auf Deutschland beschränken wird, sondern eigentlich wird das Ganze verschränkt mit dem, was in den USA passiert.
Zitat.
So, Philipp, jetzt kommen wir dahin, wo wir eigentlich hinkommen müssen, auch wenn wir nicht so richtig wollen. Die USA. Die USA haben gewählt. Wie geht's dir mit der Entscheidung, die getroffen worden ist?
Ja, es ist die Entscheidung, die ich leider befürchtet habe.
Ja.
Ich bin so bis, glaube ich, 2:30 bin ich wach geblieben. Aber es dauerte ja noch ewig. Und ich hatte auch den Eindruck, dass sowohl im ZDF als, also es war, lief ja auf allen Sendern, wurde ja von der Wahl berichtet. Und ich hatte das Gefühl, in Deutschland, die waren dann auch alle so ein bisschen müde vom Moderieren.
Und also Morningshow-Vibes auch quasi dann im Fernsehen. So ein bisschen Morningshow übermüdet, 25 Verkehrsnachrichten.
Das ja, war so, also ja. Sie wirkten alle sehr müde. Bei ProSiebenSat.1, die Kollegin hatte Probleme mit dem iPad. Das hat nicht so funktioniert. Bei RTL haben sie ganz lange, stand es noch 0-0, während es in der ARD schon 19-3 für Trump stand. Also ich habe mir so ein bisschen angeguckt. Ich hatte das Gefühl, mein Eindruck war so ab 2:30, in Deutschland ist die Energie nicht mehr da. Und das hat mich selber so ein bisschen müde gemacht. Und dann habe ich gedacht, ach komm, die Welt wird morgen viel, viel besser aussehen. Und bin mit dieser kleinen Lebenslüge ins Bett gegangen und dann mit Trump aufgewacht, der ja, muss man sagen, haushoch gewonnen.
Nee, es war so ein bisschen das Feeling, gestern Abend ins Bett zu gehen, wie vor einer Bescherung, wo du weißt, am nächsten Tag, wenn du aufwachst, ist der Weihnachtsbaum abgebrannt. Jetzt ist natürlich die große Frage, was machen wir mit dem Ergebnis, beziehungsweise was passiert? Ja, also wir beide haben ja nicht gewählt, sondern wir sind ja sozusagen nur hier in der Mitte Europas jetzt von dieser Wahl auch unmittelbar betroffen, weil Trump ja schon relativ deutlich gemacht hat, worum es ihm geht. Da habe ich auch ein kleines Zitat da. Und zwar hat Trump hier Folgendes gesagt, und ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, worauf wir uns hier einstellen können.
After years of building up foreign nations, defending foreign borders and protecting foreign lands, we are finally going to build up our country, defend our borders and protect our citizens. It's called America First. And it's going to happen at levels never seen before.
Yeah. Das ist übrigens etwas, das ist mir heute nochmal so bewusst geworden. Ich habe heute kurz drüber nachgedacht, warum mich diese Sprache so unfassbar aggressiv macht. Also was sind die Gründe, warum ich, also unabhängig davon, dass er Scheiße labert, dass es nicht stimmt und dass es zusammengequirlter Sprachdreck ist, den er rausschleudert. Und dann ist mir bewusst geworden, ich glaube, das, was mich da auch so triggert und was, glaube ich, auch Sprache mit zerstört, ist dieses permanente Nutzen von ultimativen Superlativen.
Ja, ja.
Es ist das größte Comeback aller Zeiten.
Nie da gewesen.
Es ist das größte, ja, es ist nie da gewesen. Es ist die genialste, Biden ist der dümmste. Es ist immer das größte Ultimum und alle 2 Stunden kommt ein nächstes größtes Ultimum und das stumpft und stößt ab. Und das, was mich natürlich als Resthumanist umtreibt, ist.
Resthumanist ist sehr schön.
Ist schon so ein bisschen der Punkt in einer Welt, wo du mit dieser Form von Sprache durchkommst. Und ich auch jetzt bei den ganzen Kommentatoren heute schon wieder höre, ja, aber man muss dann mal gucken, was wirklich seine Politik ist, was da wirklich passiert. Und das, da muss man jetzt, der will verhandeln und all dieses sofortige Ausblenden von dem, was ein Mensch gesagt hat. Und ich nehme immer noch, auch wenn es vielleicht ein Fehler ist, aber ich nehme immer noch ernst, was Leute sagen.
Ja, das ist dein Fehler. Das ist grundsätzlich dein Fehler, lieber Philipp. Du solltest Menschen nicht mehr beim Wort nehmen.
Ja.
Aber das Schlimme ist ja, egal ob du ihn beim Wort nimmst oder.
Ja, bitte. Nur den Satz zu Ende. Also man nimmt es dann ernst und man kommt dann aber irgendwann an den Punkt mit all dieser Sprache und all dem, was er da sagt, wo ich finde, es gibt da nur noch eine Tür und diese Tür heißt, man wendet sich von all dem ab. Denn in einer Welt, in der jemand, der so lügt, nicht geächtet wird und nicht von einer Allgemeinheit und von einer Mehrheit als jemand betrachtet wird, der eigentlich nur noch einen Randplatz in der Diskussion haben sollte. In dieser Welt mache ich mir wenig Hoffnung.
Ja gut, das Problem ist natürlich, wir können uns natürlich auf ähnliche Zeiten einstellen, wenn wir nicht schon ähnliche Zeiten stellenweise haben. Das ist ja der alte Spruch, ist dein Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, tatsächlich politisches Konzept ist. Also das muss man sich ja mal vorstellen. Es ist ja wirklich wurscht. Also kein Faktencheck der Welt ist so stark wie die Halbviertel- und Nullwahrheit, die von Menschen wie Donald Trump einfach da rausgeblasen werden und die dann millionenfach einfach auch wiederholt wird.
Auch im Wahlkampf ja genutzt wurde und was ich ja auch so spannend finde, ist, wie sehr er sich da inzwischen auch auf die KI verlässt. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel jetzt einen Clip, den können wir mal kurz spielen. Das ist der erste von mir. Da geht es darum, wie Trump um die Wähler unter den POC
People of Color
sucht. Genau. Und da können wir mal kurz reinhören, was da so passiert.
In sozialen Medien tauchen Bilder auf, die Trump mit Afroamerikanern zeigen. Der weiße Republikaner wirbt jetzt besonders um schwarze Wähler, doch die haben gar nicht mit Trump posiert. Nur bei genauem Hinsehen merkt man, dass es KI-generierte Bilder sind. Eine deformierte Hand, eine Hand mit nur drei Fingern und eine doppelte Krawatte. Und hier sitzt Trump auf einer nicht vorhandenen Bank.
Und das ist das Größte.
Ja, die nicht vorhandene Bank. Wirklich,
da ist ein Foto, der sitzt auf einer Bank, die nicht da ist und ich finde es großartig.
Das ist quasi dann, wenn ich kurz unterbrechen darf, das ist Forrest Trump dann, oder was, der auf der Bank sitzt.
Ja, den Fünfer schmeißt aber auch sofort in die Phrasen. Da fliegen wir nächstes Jahr mit auf die Malediven, wenn du so weitermachst.
Ja, aber schlimm, ne? Also was ich auch spektakulär fand in diesem Zusammenhang, wo er, ich muss gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Er hat ja behauptet, er hätte einen Hubschrauberabsturz schlimme Turbulenzen in Flugzeug oder Hubschrauber mit einem schwarzen Senator.
Genau.
Oder was?
Und der hat dann gesagt,
ich bin nie mit Trump irgendwo hingeflogen.
Genau.
Aber das ist alles egal. Das ist ja das Schlimme. Früher hat dir sowas, eine solche Sache, politisches Genick gebrochen. Heute ganz im Gegenteil. Ist das völlig wurscht. Es ist ja, it's not a bug, it's a feature. Also das ist ja sozusagen noch, wird ihm zum Vorteil gereicht, dass er halt so ist, wie er ist. Und Leute sagen, ja, der Trump, unseren Trump. Man muss ihn einfach gern haben. Das ist er. So ist er halt. Das ist so das Gefühl, ne, was man hat. Und das macht mir natürlich Angst, wenn dieser Trend sich jetzt in Europa fortsetzt und er scheint sich ja fortzusetzen.
Es macht nicht nur Angst, sondern es zerstört konkret immer weiter Demokratie. Also wenn man heute sieht, wie Viktor Orban sich direkt meldet und sagt, prima und hier. Und Erdogan sagt, mein Freund Trump, herzlichen Glückwunsch. Dann wissen wir, welche Leute drauf ansprechen. Dann wissen wir, wie sich Machtverhältnisse auch in Europa verändern werden.
Ich bin gespannt. Trump hat ja auch da, um dann auf deine Superlativen zurückzukommen. Das Interessante ist ja, es gibt diese eine Rede, wo er sagte, er wird den Konflikt Ukraine und Russland, also den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, wird er in einem Tag beenden. Ein Tag. Er führt zwei Telefonate, er kennt sie ja beide. Und in einem Tag ist das vom Tisch. So, und das sind natürlich so Sachen, da muss er schon gar nicht mehr sagen. Er muss ja gar noch nicht mal, er wird noch nicht mal herausgefordert, sag mal wie, sondern dann klatschen schon alle und sagen, ja, der macht es. Es wird einfach so hingenommen.
Ja. Aber eine Welt, die sich da nicht mehr gegen wehrt, und eine Welt, in der die Werte so weit im Arsch sind, dass es nicht mehr eine Mehrheit gibt, die an der Stelle sagt, stopp, jetzt müssen wir mal ganz kurz mal die Tatsachen sortieren. Die ist, sagen wir mal, Ja. Ich weiß nicht, wie ich positiv formulieren soll. Ich würde sagen,
frei nach AC/DC, It's Highway to Hell.
Ja, die 4 Jahre mit Trump werden auch vergehen und ja, am Ende des Tages wird es wahrscheinlich alles nicht ganz so schrecklich, wie man glaubt. Aber wir wissen einfach jetzt, dass wir wieder 4 Jahre Chaos haben. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass sich ja auch immer mehr Intellektuelle oder solche, die dafür gehalten werden wollen, bereit sind, die logischen und faktischen Diskrepanzen von Donald Trump einfach so links auch wegzumoderieren und bereit sind, in diese Fantasiewelt mit einzusteigen. Für mich schönes Beispiel, Roger Köppel sieht aus, sagen wir mal, wie der etwas verhärmte jüngere Bruder von Mr. Burns. Es ist wirklich, ich sag mal, man soll ja nicht über das Äußere von Menschen sprechen und bei ihm wäre es auch sicherlich gut, wenn man nicht über das Äußere sprechen würde.
Aber die Leute da draußen müssen sich ja vorstellen, wie er aussieht. Wir brauchen ja ein Bild vor Augen, da unsere Hörerinnen und Hörer. Ja?
Und das Problem ist, dass seine inneren Werte auch nicht viel besser sind. Der saß auf jeden Fall in einer meiner Lieblingstalksendungen Hangar, im Hangar, also dieser Red Bull, wo sich da...
Servus TV ist das, ne? Dein Lieblingssender.
Ja, richtig, Servus TV, genau. Ja. Da hatten wir damals schon mal einen großartigen Ausschnitt von einem General AD, der uns ganz kurz Putins Kriegslage erklärt hat. Jetzt saß da Roger Roger Köppel, und hat darüber gesprochen, über Trump und Frieden. Hör mal rein.
Wir haben in 4 Jahren Trump. Ist weder ein Putin einmarschiert in der Ukraine, noch hatten wir dieses fürchterliche, grauenhafte Chaos im Nahen Osten. Wir hatten eine friedliche Welt. Und ich meine, das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und Donald Trump, da gebe ich Ihnen recht beim Thema Protektionismus. Wenn er das so umsetzen würde, wäre das Gift. Aber Trump ist eben ein Dealmaker. Der wirft einfach mal den Stein ganz weit ins Gebiet des anderen, um dann einen Kompromiss zu machen. Aber die erste Amtszeit, wo jetzt da die Katastrophe gewesen sein soll, kaum ist Biden im Amt, geht's los mit Kriegen.
Also, das ist ja schon Dealmaker, echt faszinierend.
Dealmaker.
Dann finde ich das Bild großartig, dem anderen erstmal einen Stein ins Grundstück reinschmeißen und dann sagen, Bock auf Verhandlungen. Mhm. Dann quasi die ganzen Kriege, die entstanden sind, Biden in die Schuhe zu schieben. Und du sitzt dann davor, du hörst es und denkst, also entweder sie haben wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank und labern den ganzen Tag nur noch Mousse au Chocolat. Oder aber es sind wirklich böse Menschen mit einer ganz miesen Agenda. Das sind die einzigen beiden Varianten, die für mich übrig bleiben.
Meine Befürchtung ist natürlich, dass Trump jetzt Amerika so dermaßen umbaut, dass wir, und er kann ja im Prinzip jetzt auch mit den Ergebnissen, die erzielt worden sind, kann er ja sehr viel machen, ja, Richter einsetzen und so weiter und so fort. Also letzten Endes kann er ja die Demokratie schon nach seinen Vorstellungen umbauen. Es gibt da ja auch Pläne für, die in diversen Schubladen schon lagen und jetzt rausgeholt werden, was da zu tun ist. Und das ist eigentlich meine eigentliche Angst, dass es Amerika als Demokratie, wie wir sie kannten, so nicht mehr sein wird nach diesen 4 Jahren.
Das ist durch.
Weil
das ist jetzt ein ganz normaler Schurkenstaat. Das ist wie Maduro, wie diese ganzen Typen. Das ist jetzt im Prinzip politisch alles dritte Welt.
Ja, weil die ganzen Vernünftigen sind ja wohl weg. Es sind nur noch Trump-Hörige, die um ihn rum sind. Ja-Sager, Kopfnicker, die im Prinzip seine Agenda unterstützen. Und das ist es, was mir persönlich auch heute Nacht vielleicht noch ein bisschen den Schlaf rauben wird. Wie geht's dir da?
Was raubt's an den Schlaf? Naja, das eine ist, was Amerika macht. Das andere ist, wie geht Europa damit um? Und ich befürchte, dass jetzt immer mehr Leute auf die Idee kommen, jedes Land muss jetzt selber gucken, wie es am besten vom Hof kommt. Und da können wir ganz kurz nochmal bei Roger Köppel reinhören, weil der nämlich eine ähnliche Theorie hatte in dem berühmten Hangar. Und der deutet das schon so an und ich befürchte, dass das für viele eine Option sein wird.
America first. Aber America first heißt nicht, wir spielen weltweit die erste Geige, sondern wir stellen die Interessen Amerikas an die Spitze. Und das sollten unsere Regierungen auch tun. Die sollten nicht die Interessen anderer Länder an die Spitze stellen, der Ukraine oder von Taiwan. Sie sollten sagen, was ist im Interesse Deutschlands, Österreichs, der Schweiz? Also dieser Satz, America first, und das sind nicht unsere Feinde, das empfinde ich als den wichtigsten Satz von Trump, viel wichtiger als diesen Unsinn, den Sie zu Recht zitieren, und diese ganzen rhetorischen Ausschweifungen, die Sie selbstverständlich in dem TV. Ich meine, Amerika ist ein Fantasyland, ist ein Hollywoodland.
Oh Gott, ey. Ja, aber das, also ist, erstmal, ja, das, Entschuldigung. Das ist das ist doch genau diese Kurzsichtigkeit. Ja. Also die letzten Endes bei der ganzen Politik von Trump auch mitschwingt, dieses wir zuerst, als ob in einer globalisierten Welt, wo es eigentlich darum geht, gemeinsam Aufgaben anzupacken und zu schauen, eine gewisse Harmonie und einen Ausgleich zu schaffen, und dass da auch Konsequenzen in anderen Ländern uns durchaus irgendwie mittelbar dann auch angehen. Das wird ja vollkommen verkannt. Das ist ja genau diese Angst, die du eben geäußert hast, die jetzt hier der Köppel nochmal in seiner unverwechselbar furchtbaren Art auf den Punkt gebracht hat. Jeder sollte mal auf sich gucken. Also wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, dieser uralte Spruch. Und das sollten wir doch aus der Geschichte gelernt haben, dass das die allerschlechteste Idee ist.
Dass es überhaupt nicht funktioniert. Und das Geile bei Köppel ist ja auch, wie er dann nach hinten, wenn es um den ganzen Trumpschen Wahnsinn geht, das auch noch so weglacht. Wie, ach ja, da hat er mal ein Späßchen gemacht. Das mit den Menschen deportieren und so, das müssen wir alles nicht so ernst nehmen, weil wir sind ja weiße Männer. Uns betrifft's nicht. Also es ist, und ich glaube, dass sich das immer mehr durchsetzt. Wir sehen es bei Orban, wir sehen es bei Meloni, wir sehen es bei den Niederländern. Auch in Deutschland dieses Brotbett-Geschichte, Brotbett-Seife-Nummer, die gerade irgendwie durch die, also
Brotbett-Seife,
um die Behandlung von Flüchtlingen oder Flüchtenden.
Ach, Brotbett-Seife,
also dieses nur noch das Nötigste und so. Also wir kümmern uns jetzt alle nur noch um uns selber, gucken, dass es uns gut geht, und das wird alles so nicht funktionieren. Den Schaden, den sie anrichten, der ist halt gigantisch, und für uns bedeutet das letztendlich 4 Jahre fantastisches Material und Hochzeiten fürs Kabarett. Ja. Hast du noch einen humanistischen Ausweg?
Nee, ich habe einfach nur noch einen Ausschnitt von Trump hier dabei, den ich nochmal unbedingt vorspielen möchte, weil ja heute, wie du schon so schön gesagt hast, alles, was er sagt, der Trump, wird jetzt ja so ein bisschen ausgeblendet. So, und ja, ist alles nicht so, ist nicht so. Aber ich habe hier, das hat mich wirklich beeindruckt. Und zwar hat er gesprochen bei einer Rallye, wie es ja heißt, also bei so einer Veranstaltung. Und da war er an einem Ort, wo ein bekannter Golfer herkommt. Der Mann heißt Arnold Palmer. Und dieser Arnold Palmer, das war wohl ein Bekannter, oder den kannte er irgendwie. Und er hat sich befleißigt gefühlt, über diesen Arnold Palmer bei dieser Wahlkampfveranstaltung zu sprechen. Und interessant ist, was er über diesen Herrn Palmer zu erzählen hat. Ich erkläre es hinterher, also ich spiele es einfach mal ab.
This is the home of my friend Arnold Palmer. And he loved La Trobe. You know, he turned out to be one of the greatest golfers in the world. But Arnold Palmer was all man. And I say that in all due respect to women, and I love women. But this guy, this is a guy that was all man. This man was strong and tough. And I refuse to say it, but when he took showers with the other pros, they came out of there, they said, oh my God, that's unbelievable. I had to say it.
Also man kann es, glaube ich, man muss es unverblümt sagen, er hat über das Ding von Arnold Palmer gesprochen, ja. über das Genital, über den Penis, und hat gesagt, Mensch, das war doch einer, also als der aus der Dusche kam, haben alle gesagt, Mann, das ist ja unglaublich. Und das behauptet er, das erzählt er auf offener Bühne und wird dafür gefeiert. Kannst du dir vorstellen, dass Olaf Scholz Ähnliches erzählt über, weiß ich nicht, über Lauterbach?
Über den Penis von Christian Lindner.
Ja, zum Beispiel.
Ja. Ja. Ja, weil der Penis von Christian Lindner, der guckt oben immer aus dem Anzug raus und trägt eine Krawatte.
Womit wir mittendrin sind im Thema, oder? Schwanzvergleich in der Politik?
Ja, nicht nur Thema, wir sind quasi mittendrin in der Katastrophe. Ich meine, also Trump Mittwochmorgen und jetzt quasi am Mittwochabend bricht uns die ganze Regierung. Stellt ihr das vor, wir haben keine Regierung mehr. Das, wenn man sich jetzt mal an die letzten 3 Jahre erinnert, wie wichtig das war, dass wir eine funktionierende Regierung haben.
Stell dir mal
haben.
Vor, ja, wenn...
Und jetzt haben wir keine mehr.
So dysfunktional kennt man das überhaupt nicht, ja. Aber das war so vom Gefühl her, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war mit meinem Sohn im Kino abends und ja, dachte so, okay, Trump ist gewählt worden, muss man jetzt erstmal verarbeiten, gehen wir mal abends schön ins Kino. Und da saßen wir da. Und dann kamen so diese Push-Nachrichten kamen dann so aufs Handy. Und ich sehe nur so, Scholz entlässt Lindner. Ich so, bitte was? Ja. Da bin ich erstmal raus, hab mir 1,5 Liter Cola gekauft und Popcorn und bin aus dem Filmhaus und hab erstmal geguckt, was da los ist. Und es war spannender als der Film.
Olaf hat einfach mal den Babo gemacht.
Man kann sagen, Olaf war Terrifier 4. Kann man sagen. Jetzt
in dem Moment. Ja, und was ich ja auch so genial fand, dass dann hat er eine Rede gehalten. Und das Erste, und dann haben sich ein paar Stunden später haben sich schon alle drüber beschwert, dass ja die Rede schon vorbereitet gewesen wäre und dass er ja vom Teleprompter abgelesen hätte. Übrigens auch deine Lieblingsfreundin Julia Klöckner. Ja, war auch ganz vorne mit dabei und sagte, ja, das war ja alles vorbereitet und so. Wo ich mir denke, entschuldige mal, also wenn ich eine Koalition mit Christian Lindner eingehe, dann habe ich so eine Rede doch immer in der Tasche.
Absolut. Wenn du mit Lindner in Urlaub fährst, brauchst du immer eine Reiserücktrittsversicherung. Und was ich aber spannend finde, ist, dass die Leute gesagt haben, und das stimmt ja auch, das war so, wenn man mal so zurückblickt, eigentlich Scholz' beste Rede. Sie kam nur ein bisschen spät. Es ist so ein bisschen, als wenn du einen Auffahrunfall gehabt hast und dann parkst du nochmal perfekt rückwärts ein. Es bringt am Ende auch nichts mehr. Ja. Und da ging es dir auch so, dass du dachtest, Mensch, der Scholz, du, weil mit dem los, der hat ja tatsächlich noch Kredit auf der Wirecard. Das war wirklich, da war Energie drin, das kennt man überhaupt nicht von ihm. So die Schärfe auch.
Ja, plötzlich hat er jetzt Kraft gehabt. Es ist erstaunlich, aber man hat auch wirklich gemerkt, Christian Lindner ist ihm wirklich schwer auf die nordischen Eier gegangen. Also ich meine, das waren ja schon wirklich, ich würde sagen, Gefühle, die da durchkamen.
Bei beiden, muss man sagen.
Bei beiden. Aber wenn man sich jetzt mal die vergangenen 3 Jahre so ein bisschen anguckt, kann man ja schon feststellen, dass Christian Lindner ja nur auch wirklich vieles dafür getan hat. Also man kann ja wirklich sagen, Christian Lindner hat es dann am Ende geschafft, nochmal Emotionen aus Olaf Scholz rauszukitzeln und er hat auch viel dafür getan. Und deswegen fand ich ihn im ZDF ganz spannend, als er quasi seine eigene Situation nochmal geschildert hat und vielleicht können wir da einmal reinhören, wie er auf die Situation zurückschaut.
Also richtet sich an Sie schon auch die Frage, haben Sie es auf den Bruch angelegt?
Zunächst mal ist es eine Frage der Stilistik, Frau Schausten. Mir werden jetzt Steine hinterhergeworfen, auch vom Bundeskanzler. Ich werde diese Steine nicht aufheben und zurückschmeißen. Ich habe mich entschieden, diese Form der öffentlichen Auseinandersetzung ausdrücklich nicht zu führen. Zur staatspolitischen Verantwortung gehört ja auch ein Stil im Umgang. Und meine Sorge ist, dass die Sitten in unserem Land so verrohen, dass am Ende auch die Demokratie selbst Schaden nehmen könnte.
Großartig, oder?
Es ist wirklich wunderbar, wenn Christian Lindner über Sitten in der Politik spricht.
Ausgerechnet er, der ja nun wirklich in den letzten Jahren alles dafür getan hat, damit die Stimmung schlecht ist und permanent den Zoff auf offener Bühne quasi auch zelebriert hat. Und das Geilste an diesem ganzen Ausschnitt finde ich ja am Anfang noch sein, sagen wir mal, auf dem Niveau von gute Zeiten, schlechte Zeiten, geschauspielertes Innehalten. Kannst du nochmal einmal den Anfang abspielen?
Selbstverständlich, hör mal her.
Also richtet sich an Sie schon auch die Frage, haben Sie es auf den Bruch angelegt?
Zunächst mal ist es
alles. Jetzt tut er so, als ob er nachdenken müsste. Ja. Mit seinem Lambsdorff-Kopiepapierchen. Das ist der Wahnsinn. Also wir haben in den letzten Tagen ein solches Schmierentheater erlebt. Ich finde das und, also, es gibt mehrere Begriffe, die eigentlich auf den Index gehören. Das eine ist der nächste, der staatspolitische Verantwortung, das Wort oder diese beiden Worte benutzt, der muss mal eine Lokalrunde fürs
Ganze. Ja, oder du kannst ein Trinkspiel draus machen. Jedes Mal einen trinken, wenn das irgendeiner erzählt, gerade im Moment. Da sind wir alle betrunken, in 10 Minuten einmal NTV schauen.
Und dann fällt natürlich auf, sowohl bei Scholz als auch bei Lindner, sie sind beide schon auch sehr, sagen wir mal, persönlich beleidigt, oder?
Das Gefühl habe ich auch. Also ich glaube, da ist jetzt das Tischtuch zerschnitten. Ich fürchte, sie werden nicht in nächster Zeit gemeinsam grillen. Wintergrillen zwischen Scholz und Lindner wird nicht stattfinden, da bin ich mir recht sicher. Was ich aber auch interessant finde, dass wir heute jetzt schon zweimal dieses Wortbild hatten, der Steine, die in irgendwelche Gärten geworfen werden. Herr Köppel hat das ja vorhin auch schon erzählt, dass er das bei Trump so interessant findet und fast spannend, dass Trump ja als Verhandler Steine in Gärten wirft und Lindner beklagt jetzt, dass ihm Steine hinterhergeworfen wurden, die er aber nicht aufheben mag und zurückwerfen will. Also wir haben dieses Steinbild und das sollte uns vielleicht zu denken geben und der Weg wird steinig werden. Vielleicht ist das die Metapher, die dahinter steht
damit. Es wird steinig und brutal eher. Ja. Es ist aber schon auch, ich finde es wirklich sehr faszinierend, dass Christian Lindner, der das nur wirklich diesen Koalitionssoff über 3 Jahre zelebriert hat, sich jetzt gerade so präsentiert, als ob das alles nicht sein Stil wäre, sofort in jedes Interview rennt und dann auch noch allen Ernstes erzählt, er will wieder Finanzminister. Ja,
das ist der Hammer, oder? Das ist der absolute Hammer. Die Schlagzeile hast du, glaube ich, vorhin sogar gepostet auf Instagram, wo er sagte ganz konkret, ich will wieder Finanzminister werden. Und das Irre ist ja, Merz sagt ja, könnt ihr mir vorstellen.
Wobei man sagen muss, also den Clip haben wir da. Wenn du ihn mal einmal, kannst du ihn abspielen, das ist einmal Merz über Lindner.
Der ehemalige Finanzminister Lindner hat ja mehrfach deutlich gemacht, dass er an der nächsten Regierung gerne wieder als Finanzminister angehören würde. Ist das realistisch?
Das ist dann realistisch, wenn die FDP so stark ist, dass sie wieder Regierungsfraktion wird. Aber das liegt allein in der Hand der FDP und nicht in unserer.
Okay, und daraus wurde auf Twitter dann, Merz könnte sich's vorstellen. Okay, manchmal muss man das Originalzitat hören. Eine gewisse Ironie ist diesem...
Man hätte auch schreiben können, Merz hat ihn ausgelacht.
Das wäre auch genauso richtig gewesen. Ja, aber lass uns doch mal, wir sind schon wieder so vorgeprescht. Es ist natürlich, die Ereignisse überschlagen sich, wir auch. Lass uns doch noch mal zu Scholz zurückgehen. Weil eins muss man ja mal festhalten. Wer es schafft, diesen Scholz, der wirklich so eine fast stoische Ruhe ja besitzt und der ja wirklich nicht auf die Palme zu bringen ist so leicht. Wer es schafft, aus Scholz diese Härte rauszukitzeln, der muss ja schon auch irgendwie mit einer gewissen Härte an Scholz herangegangen sein. Also das heißt, ich glaube, Ursache und Wirkung wird hier so ein bisschen verkannt von Herrn Lindner. Und ich möchte aber nochmal auf Scholz Rede Bezug nehmen, auf den härtesten Teil, also wo ich vorm Fernseher saß und dachte mir, alter Schwede, und ich meine genau diese Passage hier. Achtung.
Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.
Krass, oder? Und ich habe so überlegt, diese Zeilen irgendwie inspirieren die mich. Und ich habe die KI gefüttert und herauskam das hier.
Nein.
Zu oft hat Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen für Klientelpolitik. Drum brech ich jetzt dem Motherfucker einfach sein Genick. Ausgelindert, es hat sich ausgelindert. Tempolimit für die FDP.
Das war kein Bushido, das war Buscholzo.
Ja, aber Wahnsinn, das Ding muss doch sofort in die Apple-Charts oder die Spotify-Charts. Das ist gigantisch. Das musst du veröffentlichen. Das ist großartig. Doch wirklich, es ist großartig.
Wie das passt. Wir haben es mit politischem Battle-Rap zu tun, was da jetzt gelaufen ist.
Was sagst denn du so ein bisschen zu der Funktion von den Grünen jetzt? Weil die haben sich ja jetzt, weil das ist ja auch noch eine Meldung, die wir gleich noch kurz abhaken müssen, weil nicht nur Lindner will wieder Finanzminister werden, sondern Robert Habeck möchte auch gerne Bundeskanzler werden und hat es mit einem ganz tuttelig süßen Internetvideo verkündet. Ja,
wünsch dir, was es
also einmal gesagt. Was sagst du zu der Position der Grünen in dieser ganzen Nummer und zweitens, was sagst du zu Habeck vor Kanzler?
Also Habeck hat mich fasziniert, weil erstmal war er so ein bisschen, ich will nicht sagen der lachende Dritte, aber er war so der philosophische Dritte im Bunde. Also er war so der Erwachsene im Raum. Ja, das hatte ich so das Gefühl, das hat er auch so dargestellt in den ganzen Interviews hinterher. Er hat da auch jetzt nicht mit irgendwelchen Steinen geworfen, wie wie das jetzt Herr Lindner gesagt hat, sondern er hat gesagt, ja, wir haben gut zusammengearbeitet und irgendwie hat man so gespürt, die Zukunft ist nicht mehr da. Und er hat es sehr, sehr philosophisch und dachte so, Mensch, guck, der Habeck ist wieder der Vernünftige. Und dann ein paar Stunden später kommt raus, ja, er sagt jetzt, er ist Kanzlerkandidat. Und jetzt kann man sagen, wenn jetzt der Habeck sagt, ich will Kanzler werden, ist es so ein bisschen, als ob der Kapitän der Titanic nach dem Eisberg nochmal die Ankunftszeit ausrechnen lässt. Weil am Ende weiß ich nicht so genau, ob das jetzt die richtige Strategie ist oder ob da eine gewisse Bescheidenheit auf Seiten der Grünen jetzt vernünftiger gewesen ist.
Ja, aber das ist wieder, ja, aber das ist wieder dein Mainzer Grünen-Hass.
Bitte, ich hab doch keinen kommt Grün. Wieder,
doch, das ist wieder dieser ganz konservative Grünen-Hass, der da aus dir rausquillt. Es ist doch selbstverständlich, dass eine Partei, die gerade bei 9% rumhadert, dass die einen Kanzler aufstellt. Und wenn, also, pass mal auf, Annalena hat ihre Chance gehabt, die hat sie nicht genutzt. Und natürlich möchte der Robert jetzt auch. Und sie haben so ein schönes Video gemacht, hast du es gesehen? Auch mit diesem Baby, mit diesem Taylor Swift Babybändchen, Kanzler-Ära und all das. Also, das verstehe ich nicht, dass also da wieder diese Härte aus dir rauskommt.
Ja, du, aber es ist ja auch so, dass die Härte nicht nur aus mir, sondern auch aus Herbert Grönemeyer rauskam, weil er ja direkt auch den Grünen untersagt hat, dass sie dieses Lied Was dreht verwenden. Also, ja, da hat er ja erstmal, also Friedrich Merz ist ja so ähnlich wie bei einem Boxkampf mit diesem Song eingelaufen bei dieser Jungen Unions-Geschichte da. Und wo ich schon dachte, Wahnsinn. Was machen die da? Also demnächst, gleich macht er noch Stage-Diving, der Merz. Und dann hat Herbert Grönemeyer direkt seine Anwälte losgeschickt. Und jetzt hat er Grönemeyer irgendwie auch den Grünen das untersagt, weil Habeck der irgendwie summt. Und du, aber jetzt müssen wir beide ja kein Hehl draus machen, dass wir beiden linksgrün versiften. Jetzt sagen wir mal mehr.
Ich nicht.
Dass wir mehr Sympathien für die Grünen haben als beispielsweise für die CSU jetzt. Das kann man aber sagen, oder?
Ja, das finde ich nicht. Also da möchte ich dir gerne widersprechen. Und da halte ich mich ganz an meinem Staatsratsvorsitzenden Markus Söder. Der diese Woche nämlich auch was zur Koalition gesagt hat. Und wenn das einmal abspielen könntest, weil das war auch, ist auch meine innere emotionale Zusammenfassung dieser Woche.
Die Ampel ist Geschichte. Scholz, Habeck und Lindner sind komplett gescheitert. Es ist ein einziger Scherbenhaufen, der dort entsteht. Schmutzige Wäsche wird gewaschen, gegeneinander in der Regierung. Und ein Schmierentheater deutet sich an. Wir hatten gerade Präsidiumssitzung der CSU gehabt, darüber weder Jubel, wir haben keine Häme, sondern wir sorgen uns um das Land, wir sorgen uns um eine stabile Regierung und auch ein Stück weit um den Verfall der demokratischen Sitten. Und es besteht die Gefahr, dass aus solchen Situationen heraus extreme Gruppen gestärkt werden.
Ja, zum Beispiel extreme Gruppen wie die CSU.
Genau. Also, ich weiß nicht, wer heute über Sitten oder gute Sitten in der Politik spricht, ist ja schon fast, das ist ja Selbstironie. Das merkt, aber anscheinend merkt er das selber nicht. Ja?
Nein, ich glaube, dass Söder inzwischen komplett im Trumpismus angekommen ist. Das ist die Art und Weise, also die Sprache, die er da benutzt, ist ja nur noch eine auf Vernichtung angelegte Sprache. Und sie haben sie jetzt über Monate im Hinlauf auf diesen Koalitionskollaps benutzt. Und sie benutzen sie immer noch. Auch sehr schönes Detail, dass bei der CDU erstmal ein Wagen mit Sekt und Gläsern reingefahren wurde, als der Olaf den Christian rausgeschmissen hat.
War das so?
Es ist viel Häme.
Direkt Sekt?
Ja.
Direkt Alkohol?
Ja, ja. Ja, natürlich.
Oh Mann.
Jetzt haben wir also aber die Situation, die Regierung ist gescheitert. Und jetzt frage ich dich. Friedrich Merz steht, hat die Spikes an und kratzt schon quasi mit der Schuhsohle am Tor und sagt, wir müssen jetzt sofort wählen. Bundeswahlleiterin hat heute gesagt, ich habe nicht genügend Papier. Das erinnerte mich so ein bisschen an die Aussage damals vom Wissing, dass er nicht genügend Tempolimitschilder hat. Aber gut, so ist es nun mal. Was sagst du denn jetzt zu dem Run aufs Kanzleramt? Also ist es richtig, dass Olaf Scholz jetzt erstmal wieder so ein bisschen die Handbremse einlegt? Oder glaubst du eher, wir müssten eher heute als morgen wählen?
Soll ich mal sagen, ich habe da ganz oft und viel drüber nachgedacht und ich bin so hin und her gerissen. Ich kann einerseits natürlich verstehen, wenn man sagt, jetzt komm, dann dann mach jetzt komplett Ende, aus, Vertrauensfrage, Neuwahlen und Gutes. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, es ist doch auch ein Wert an sich, wenn man sich jetzt noch ein bisschen Zeit nimmt für die politische Willensbildung, die ja ansonsten verschwinden würde, so zwischen den Jahren und Weihnachten und hin und her. Und so hoppla die hopp, das hat man ja in der Politik jetzt oft genug. Dann lieber jetzt ein bisschen Ruhe einkehren lassen, dass Positionen klar gemacht werden können, dass man sich nochmal vorstellt, dass alle nochmal politische Konzepte zeigen können und man auch als Wählerin, als Wähler nochmal kurz durchatmet, sich das alles irgendwie ankommt, guckt und überlegen kann, oder liege ich da falsch?
Nein, sag mal. Also weil ich finde, dass das Tempo, auf das der Merz gerade so anlegt, hat ja genau den Grund, den du sagst, er möchte, dass die Leute jetzt nicht zu lange nachdenken. Ja. Weil wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, stellt sich ja eine ganz entscheidende Frage. Friedrich Merz wird entweder mit SPD oder Grün koalieren müssen. Ich glaube nicht, dass es für die FDP reicht. Das heißt, Friedrich Merz müsste ja jetzt eigentlich mal erklären, wie er sich eine Partnerschaft mit der SPD oder unter Umständen die Grünen, die von Söder ihm ja verboten werden, aber man weiß es nicht. Also wie, mich würde jetzt einfach mal interessieren, eine Regierung, die Friedrich Merz jetzt 3 Jahre lang als unfähig beschimpft hat und gesagt hat, die können nix. Da würde mich jetzt gerne mal interessieren, wie er genau mit denen jetzt einen neuen Dampf reinbringen kann. Ja,
das, also um mal in diesem Metapherngeballer zu bleiben, das wir haben schon gehört, Steine, schmutzige Wäsche, zerbrochenes Porzellan, was haben wir nicht alles schon gehört, aber es ist so, als ob am Nachbartisch, also als ob Merz in irgendeiner Kneipe hockt und er merkt, dass er am Nachbartisch gerade sich ein Paar getrennt hat und er geht jetzt direkt rüber und sagt, gehen wir zu mir oder gehen wir zu dir? Das ist so diese, statt sich erstmal vorzustellen und zu sagen, hallo, ich bin der Friedrich, ich bin Hobbypilot, wollen wir vielleicht erstmal eine Runde am Himmel drehen und kurz drüber reden, wie unsere gemeinsame Zukunft aussehen könnte. Kann man das so sagen? War das jetzt von, ja oder?
Ich fand, das war fast noch höflich formuliert. Ja, Friedrich Merz, aber wird unser nächster Kanzler?
So viel ist sicher, ja. Robert Habeck vermutlich eher nicht.
Man weiß es nicht. Also ich meine...
Naja, du, aber weißt du was? Je nach, was ich auch nochmal zu Habeck sagen muss, natürlich kann man sich da jetzt trefflich drüber streiten. Und um nochmal drauf zurückzukommen, es ist ja natürlich so, dass auch bei den Grünen selbst jetzt eine Unsicherheit darüber herrscht, ob Habeck Untergang oder Neuanfang bedeutet. Man könnte so das Gefühl kriegen, irgendwie beides, weil Habeck ist ja so die Wärmepumpe für die Konservativen, denen es bei Friedrich Merz ein bisschen fröstelt.
Ja, das hat er, der hat's ja exakt übrigens auch so, Habeck hat's ja auch zugegeben, hat ja selber gesagt, er möchte gerne die alten Angela Merkel wählen.
Und da hat die CSU und die CDU, die haben natürlich jetzt Angst, dass der Habeck die Grünen so vermerkelt, dass sie am Ende so ein bisschen gegen sich selber kämpfen, dass sie gar nicht mehr dieses Feindbild haben.
Glaubst du, das ist auch der Grund für die Aggressivität von Söder?
Ja, ich glaube schon. Söder wird ja ein bisschen die Kruzifixe rausholen und weicher Habeck weiche. Einfach so diesen grünen Exorzismus, den er schon seit Wochen in seinem unverwechselbaren, großen, sehr edlen Stil, den er politisch ja pflegt, wie er selber sagt, auch schon betreibt. Ja, also das ist, deswegen sage ich mal ein bisschen Ruhe, dass dieser Wahlkampf mal nicht ganz so im Affekt verläuft, sondern vielleicht einfach auch mal wieder ein bisschen Sachfragen geklärt werden vor einer Wahl, oder?
Es war einfach auch eine wahnsinnig aufregende Woche. Für mich persönlich emotionales Highlight war dann tatsächlich Anton Hofreiter bei Markus Lanz. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Anton Hofreiter zugeschaltet, hat ordentlich ausgeteilt und das Geile ist, Anton Hofreiter saß vor so einer Eiche Rustikalwand und hatte so einen 50er-Jahre-Streifenanzug an. Er sah aus wie ein CDU-Mitglied aus den 50er-Jahren und hat ordentlich abgeledert. Das war mein emotionales Highlight quasi diese Woche.
Hofreiter immer an den Sänger von Roy Bianco und die Abruzzanti Boys denken. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die machen so...
Nein. Ich finde aber den Titel schon genial.
Also wer sie kennt, der kann das, glaube ich, irgendwie nachvollziehen. Also er könnte da locker irgendwie mitsingen. So, als was ich, zweite Stimme, Anton Hofreiter. Ja du, mein Highlight diese Woche war einfach dieser Tag. Dieser Mittwoch. Mittwoch war es gewesen, ne? Wo alles irgendwie so kulminierte. Und ich weiß nicht, haben wir die Zeit? Ich habe nachts ein Gedicht geschrieben über diesen Tag. Ich habe das jetzt hier mal mitgebracht. Dieses Gedicht heißt 6. November 2024. Also, geht los. Während Deutschland noch gar süß und selig pennt, wird ein verurteilter Straftäter US-Präsident. Harris' Wahlparty wird zu einer Trauerfeier und Trump zeigt der Welt seine dicken Eier. Und der Rest der Welt stöhnt, ja mancher möchte sterben, weil das 4 Jahre am Rand des Wahnsinns werden. Einzig Viktor Orban freut sich von ganzem Herzen, Deutschland gratuliert, aber nur mit Schmerzen. Und weil es wohl gerade Zeit ist für Krieg und Krach und Faxen, kommt die Sarah um die Ecke und Trumpt herum in Sachsen. Daraufhin wird's dem BSW von Brombeeren ganz schlecht. Man will Verantwortung nicht wagen und bleibt lieber Knecht. Man merkt, ohne SW bleibt am Ende nur noch ein B. Drum läuft auch beim BSW niemals was ohne SW. Zu allem Überfluss trifft Kretschmer dann die AfD. Er sagt alles ganz normal. Ich frag, Brandmauer AD? Und während man sich sagt, was für ein krasser Tag, knallt es in Berlin und es gibt Ampelsalat. Lindner will seinen Willen, Scholzi will das nicht. Olaf feuert Christ. Schwupps, der Ampel fehlt ein Licht. Eine Ampel ohne Gelb ist für Fußgänger gedacht. Drum geht es jetzt zu Fuß in die ungewisse Nacht. Alles anders, drunter drüber. Stimmung ziemlich ranzig. Ein ganz normaler Mittwoch im November 24.
Applaus! Und damit ist alles gesagt.
Ja, und mit diesem Feuerwerk an Emotionen sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen.
Ja, denn das war grundlos gute Laune für heute. Wenn ihr Themenvorschläge, tolle Zitate oder eine Meinung habt, dann freuen wir uns über eine E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch wieder meldet, denn wir wollen natürlich das Zuschauerfeedback jetzt in Zukunft auch wieder mit einbauen in unsere Show. Nach 5 Monaten hatten wir jetzt nicht so viel Feedback auf der Halde, weil wir ja quasi mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden sind, aber wir sind wieder da. Grundlos gute Laune ist zurück und bleibt auch. Und wie gesagt, wenn ihr eine Meinung habt, ein Zitat, schreibt uns bitte an hallo@grundlosgutelaune.de.
Ihr habt aber noch eine weitere wunderbare Möglichkeit. Werdet selbst zum Zitat und schickt uns eine Sprachnachricht auf www.speakpipe.com/GGL. Speakpipe wie die Sprechpfeife und GGL für grundlos gute Laune. Also www.speakpipe.com/GGL. Und wenn ihr uns was besonders Gutes tun wollt, dann gebt uns 5 Sterne auf eurer Podcast-Plattform und oder
schreibt uns einen netten Kommentar. Und ganz wichtig, wir brauchen auch so 5-Sterne-Rezensionen auf Google, Yelp und was gibt's noch?
Elitepartner.de natürlich.
Elitepartner.de. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall Sternchen, weil wir sehen sonst nur noch Hagelkörner.
Und zu guter Letzt haben wir noch ein akustisches Beispiel dafür, was für einen grandiosen politischen Stil Christian Lindner in der Zeit der Ampel an den Tag gelegt hat. Das hier ist eine Aussage auf die Frage, wie er Scholz' Führungsstil so findet und wie er zu Scholz steht.
Ich schätze Olaf Scholz, ich respektiere Olaf Scholz, aber Olaf Scholz ist ein Sozialdemokrat.
Das war die 11. Folge Grundlos Gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flash Flow Recordings. Haltet die Wurst oben, ihr Mäuse. Alles wird gut.